Hallo zusammen, mein Name ist Nekro und ich werde euch heute von Open Access und Plan S erzählen. Ja, der Vortrag wird eher ein oberflächlicher Einblick in das Thema sein für Menschen, die sich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Und soll nur ein grobes Verständnis von der Thematik vielleicht aufbauen und genauere Informationen müssten sich die Anwesenden wahrscheinlich eher selbst beschaffen. Hier sieht man schön, wenn man sich mit Open Access beschäftigt, sieht man dieses Symbol, was da im Hintergrund der Titelslide ist, häufiger. Das ist das Open Access Logo von der Public Library of Science. Es soll drei Dinge gleichzeitig darstellen, ein O, ein A für Open Access und natürlich ein offenes Schloss für den freien Zugang. Inhaltlicher Aufbau dieses Talks wird so aussehen, dass ich zuerst darüber rede, was Open Access überhaupt ist, warum man das überhaupt will. Nur weil es freier Zugang heißt, muss es ja nicht unbedingt gut sein. Freier Zugang zu Atombomben wäre ja auch nichts Gutes. Um die Thematik besser zu verstehen, um Plan S überhaupt nachvollziehen zu können, erkläre ich kurz den wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozess. Nur ganz grob natürlich, aber so, dass man es halt darauf aufbauen kann. Und natürlich erzähle ich dann noch ein bisschen über Plan S. Okay, erster Punkt war, was ist Open Access? Fangen wir mit einer groben Definition an, recht informell. Open Access ist auf Deutsch erstmal offener Zugang. Was heißt das? Dass man kostenlosen und online beschränkten Zugang zu diversen Informationen, Wissen und Forschungsergebnissen und was nicht zu vernachlässigen ist, auch Metadaten hat. Daten und Metadaten sind ein ganz großes Thema und ein ganz wichtiges Thema in den Wissenschaften. Open Access schließt auch oft den freien Zugang zu Kulturgütern mit ein. Also seien es lyrische Werke, Kunstwerke, sonstiges. Open Access wird nicht nur mit freiem Zugang zu diesen Dingen verbunden, sondern auch mit gewissen Rechten, die man durch diesen Zugang hat. Das sind einmal das Recht, diese auch nutzen zu können. Das heißt, Wissen nützt einem nichts, wenn man es nicht anwenden kann. Dann noch die Veränderung von den Werken, dass man es in eine andere Form bringen kann, um damit besser zu arbeiten zu können, das besser erklären zu können und sonstiges. Und die Verbreitung dieses Wissens, also in diesem Talk werde ich primär auf den wissenschaftlichen Prozess eingehen. Das heißt, es geht primär um die Verbreitung von Wissen, weniger um Kulturgüter. Die Berliner Erklärung hat eine genauere Definition, was Open Access überhaupt ist. Die Berliner Erklärung oder im vollständig die Berliner Erklärung zu offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen. Und sie definiert, was Open Access überhaupt bedeutet, was eine Publikation erfüllen muss, wie eine Publikation veröffentlicht sein muss, um als Open Access zu gelten, spricht sich positiv für Open Access aus und die Unterstützer der Initiative versprechen auch, leider nur lose Versprechen, die Förderung von Open Access. Und die Erklärung hat mittlerweile 646 Unterschriften. Das ist der Stand von vor 2 Tagen. Diese Unterschriften, wohlgemerkt, das sind nicht Einzelpersonen, sondern diese stehen meist stellvertretend für große Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und sonstiges. Okay, was sagt diese Definition von Open Access denn jetzt überhaupt aus? Einmal ist es der weltweite freie und unwiderrufliche Zugang zu den Werken. Frei in dem Fall kostenlos. Weltweit, weil es gab auch Lizenzen, die halt den Zugriff nur in bestimmten Ländern oder sonstigem erlauben. Es garantiert es garantiert Nutzung, Verbreitung in digitaler Form und die Erstellung von Bearbeitung, also das Nutzen, Verändern und Verbreiten. Interessant an der Sache ist, dass die Verbreitung in digitaler Form nur garantiert wird. Die Verbreitung in gedruckter Form muss nicht gegeben sein, muss nicht erlaubt sein, beziehungsweise es muss nur gewährleistet sein, dass man sich wenige private Kopien von dem Werken erzeugt. Ja. Außerdem muss eine Publikation, damit sie als Open Access gilt, unter Open Access publiziert gilt, auf einem Online-Archiv frei bereitgestellt werden. Diese Rechte, die davor genannt wurden, nützen halt nichts, wenn man nirgendwo an das Wissen rankommt. Es gibt aber dafür auch einige Einschränkungen, die für eine Access-Publikation trotzdem gelten können. Einerseits ist das die korrekte Angabe der Urheberschaft. Das heißt, wer hat die Forschung gemacht, wer hat das Paper geschrieben. Und andererseits ist leider nicht wirklich genauer definiert ist das die Nutzung, Verbreitung und so weiter, dass das Ganze in einem unter einem verantwortbaren Zweck stattfinde. Tatsächlich sagt die Berliner Erklärung, dass wie genau die korrekte Angabe von Urheberschaft auszusehen hat und welche Zwecke verantwortbar sind, von der wissenschaftlichen Gemeinschaft bestimmt werden müssen. Okay, warum will man das überhaupt? Warum will man, dass diese ganzen wissenschaftlichen Papers überhaupt frei zugänglich sind? Da gibt es eigentlich mehr Interessengruppen. Ich beschränke mich auf zwei primär. Das sind einerseits die Forscher und andererseits die Öffentlichkeit. Ich fange mit den Forschern an. Die Forschung wird massiv beschleunigt. Das liegt daran, dass man direkt an neueste Erkenntnisse der Wissenschaften kommt. Weil der Zugang zu wissenschaftlichem Wissen sehr stark vereinfacht wird, heißt das, man kann sich viel schneller einen Überblick über verschiedene Themen schaffen. Dadurch, dass man mehr Quellen hat, aus denen man sich informieren kann und die man miteinander vergleichen kann, kommt letzten Endes eine höhere Qualität an Forschung bei rum. Das ist besonders relevant für Metastudien, die sich ja aus ganz, ganz vielen, die ganz, ganz viele wissenschaftliche Papers untersuchen und dann vergleichen und Fehler in Methodik und so weiter feststellen. Außerdem spart es Geld. wenn man die Papers nicht extra kaufen muss, ist klar, dass man Geld spart. Das Geld sparen dann primär die Bibliotheken ein, aber die Bibliotheken versorgen die Forscher meist mit den dem Zugang zu den wissenschaftlichen Publikationen oft auf Anfrage. Und natürlich kann man Daten wiederverwenden, die veröffentlicht werden und kann dadurch vielleicht neue Erkenntnisse durch bereits bestehende Daten herausfinden. Okay, was sind Motive, warum die Öffentlichkeit an Open Access interessiert sein sollte? Das ist die Lebensverbesserung durch Forschungsergebnisse, heißt, wenn Fortschritte in der Medizin gemacht werden oder in der Technologie, dann kommt das ja der Öffentlichkeit zugute, weil man entweder neue Produkte hat oder neue Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn Forschung beschleunigt ist, heißt das natürlich auch, dass die Produktentwicklung und so weiter schneller an mit neuen Erkenntnissen arbeiten kann und dann der technologische Fortschritt und der medizinische Fortschritt vor allem sind das, die für die Öffentlichkeit relevant sind, dass die halt stark beschleunigt werden. Zudem kriegt die Öffentlichkeit Zugang zu dem, was sie finanziert hat. Forschung wird aus öffentlichen Geldern finanziert, die oftmals irgendwie viele Ecken vom Steuerzahler irgendwo finanziert werden. Ja, zudem hat man einfach als Normalperson Zugang zu mehr Wissen und könnte sich selbst in bestimmten Themen bilden. Soweit bis hierhin Fragen?
Weiß nicht, ob das du das am Ende noch tust, aber ich würde gerne was über diese Open Access Archive wissen. Der Trend geht ja weg vom einzelnen PDF und eher zu so einer Mischform aus Beschreibung und Code. Wird das dann halt, sind die darauf vorbereitet, da Git-Repos zu hosten statt einzelne PDFs?
Auf Archive gehe ich später noch ein wenig ein. Ja, okay. Das wird jetzt Teil des Veröffentlichungsprozesses sein. Okay, wie funktioniert der wissenschaftliche Veröffentlichungsprozess? Ist jetzt primär ein Sprungbrett dafür, um zu verstehen, wie Plan S in den Veröffentlichungsprozess eingreift. Also es gibt Forschungseinrichtungen, die wollen forschen, damit sie das tun können, müssen sie finanziert werden von Geldgebern bzw. Forschungsunterstützern, wenn man es formellen Rahmen will. Wenn die Forschung finanziert wurde und kommt es zu einem Ergebnis, ein sogenanntes Preprint. Preprint ist vielleicht etwas unpräzise, aber der Einfachheit halber nennen wir das einfach mal Preprint. Preprint könnte theoretisch verschiedene Stadien im Veröffentlichungsprozess benennen. Dieses Preprint will man veröffentlichen, also wird es bei einem Verleger oder einer Plattform eingereicht. Dieser Verleger lässt dieses Preprint dann erstmal auf wissenschaftliche Richtigkeit prüfen, durch den sogenannten Peer-Reviewing-Prozess. Weil der Verleger hat ja selbst nicht Ahnung von jedem wissenschaftlichen Thema. Die Wissenschaftler sind meist, sollten unabhängig von der Forschungseinrichtung sein, die das Paper eingereicht hat. Müssen nicht unbedingt selbst Teil irgendeiner Forschungseinrichtung sein, aber sind sie meist irgendwie im wissenschaftlichen Prozess beteiligt. Diese Wissenschaftler lesen dann das Preprint, machen Anmerkungen, Kritiken und Verbesserungsvorschläge dazu. Diese werden zurückgeleitet an die Forschungseinrichtung, die daraufhin das Preprint wieder überarbeitet, wieder aufs Neue einreicht, wo es dann wieder geprüft wird, bis es dann letzten Endes vom Verleger akzeptiert wird. Das akzeptierte Manuskript wird dann weiter bearbeitet. Ist einerseits das Lektorat und die Setzung. Das heißt, das wird in eine annehmbare Form für Veröffentlichung gebracht und dann veröffentlicht. Was da rauskommt, nennt man meist Postprint. Alternative Prozesse, wie eben schon gefragt wurde. Es kann auch sein, dass ein Preprint direkt in ein Archiv veröffentlicht wird. Das passiert in letzter Zeit vor allem immer häufiger. Das hat den Vorteil, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die vielleicht durch das Preprint schon, die durch die Forschung kommen, schneller an die Öffentlichkeit geraten und auf Grundlage dessen schneller darauf geforscht werden könnte. Außerdem kriegt man dann von denjenigen, die das halt lesen, vielleicht noch Feedback dazu. Hat dann aber den Nachteil, dass das, was in diesem Archiv landet, da, zu dem Zeitpunkt dann noch nicht peer-reviewed wurde. Das heißt, es könnten Fehler drin sein, es könnte ganz einfach falsch sein, zum Beispiel, kommt aber nicht so häufig vor. Besonders, da es auch noch einen anderen Weg gibt, in Archive zu veröffentlichen, der auch bevorzugt wird. Das ist je nachdem, wo das, bei welchem Verleger und oder welcher Plattform das Ganze eingereicht wurde, hat man noch die Erlaubnis, das Ganze, das akzeptierte Manuskript, das also vor Lektorat und Setzung, also nur das peer-reviewte Manuskript, in einen Archiv einzureichen, in ein Archiv zu veröffentlichen. Aber das kommt sehr darauf an, bei welchem Verlag, bei welcher Zeitschrift man veröffentlicht. Es muss nicht gewährleistet sein, weil oftmals tritt man seine als Forschungseinrichtung und als Forscher seine Urheberrechte an seinem Werk ab, um etwas zu veröffentlichen, was ein großer Kritikpunkt unter Open Access ist auch. Dieses Postprint, jetzt wieder zurück zum Postprint, was vom Verleger veröffentlicht wurde. Das wird dann von Bibliotheken meist gekauft oder durch ein Abo halt irgendwie bezogen. Diese Bibliotheken stellen das dann wieder Forschungseinrichtungen zur Verfügung. wenn diese Bibliotheken dann mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, was oft der Fall ist, aber und andere Bibliotheken sind, für diese Betrachtung jetzt auch nicht wirklich relevant. Und dann noch diese Bibliotheken werden auch von Geldgebern finanziert. Diese Bibliotheken machen normalerweise nicht wirklich Profit. Das heißt, die müssen auch ihr Geld durch die Geldgeber kriegen. Wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, ein weiterer großer Kritikpunkt an traditionellen Methoden ist, dass die Geldgeber einerseits die Forschungseinrichtungen bezahlen dafür, dass sie forschen, und andererseits am anderen Ende die Bibliotheken dafür finanzieren, dass sie sich die Ergebnisse dieser Forschung auch kaufen können. Stellt euch vor, ein Autor schreibt ein Buch und muss dafür zahlen. Weil dieser Einreichungsprozess, dieser musste ja passieren. Dieser Einreichungsprozess und dieser Peer-Review-Prozess kostet die Forschungseinrichtungen auch Geld. Der Verleger will dafür bezahlt werden. Das heißt, es muss sowohl fürs Einreichen bezahlt werden, als auch fürs Kaufen des letzten des Ergebnisses. Und ein Romanautor wird wohl kaum das Gleiche machen und für die Veröffentlichung seines Romans halt zahlen. Falls der Roman keine guten Absätze hat, zu erwarten hatte, dann, und man ihn einfach nur veröffentlichen will, schon. Aber es ist zu erwarten, dass bei der Veröffentlichung halt ein recht großer Profit für die Verleger entsteht. Tatsächlich sind die Gewinnmargen, die solche Fachzeitschriften haben, riesig. Ist einer der profitabelsten Branchen, die es überhaupt gibt. Als nächstes gehe ich auf die Veröffentlichungswege ein. Es gibt drei größere Veröffentlichungswege in den Wissenschaften. Das ist einerseits die veröffentlichten Fachzeitschriften. Diese Fachzeitschriften sind der primäre Weg, wie veröffentlicht wird. Es ist quasi da werden halt die Paper eingereicht und dann der Prozess, den ich eben genannt habe, durchgegangen, und dann wird halt irgendwie monatlich oder so kommt eine Zeitschrift raus, und diese ist häufig mittlerweile in digitaler Form und nicht mehr gedruckt. Dann werden einige Papers veröffentlicht. Das ist wohl der Weg, Veröffentlichungsweg mit der meisten Reichweite, ich weiß gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay. Dann gehe ich einfach erstmal auf das nächste ein. Das sind Plattformen. Plattformen sind ähnlich wie Zeitschriften auch, nur mittlerweile, weil halt auch Zeitschriften mittlerweile in digitaler Form meist vorliegen. Plattformen haben halt eine nicht dieses dieses Format, dass sie halt irgendwie monatlich oder so eine Zeitschrift rausbringen und sind meist auch flexibler, was Veröffentlichungen angeht und so weiter. Zudem kommen Archive. Archive sind meist nicht der primäre Veröffentlichungsweg, sondern eher für Zweitveröffentlichung gedacht. Das heißt, entweder wird dort nach Ablauf eines Embargos das akzeptierte Manuskript veröffentlicht oder direkt der Preprint, das Preprint, bevor es zum Verleger geschickt wird. Aber der Hauptweg, wie veröffentlicht wird, ist normalerweise, dass etwas in Fachzeitschriften gebracht wird. Es gibt so Projekte wie das Archive zum Beispiel, was zum Beispiel fast ausschließlich aus Preprints besteht. Das hat den einfachen Grund, weil halt die Postprints dürfen nicht in Archiven veröffentlicht werden, im Normalfall, weil da hat der Verleger halt Arbeit reingesteckt und ist nachvollziehbar, warum es nicht geht, aber ja. Was noch wichtig ist, das ist, sind Dinge, die ich eben schon angesprochen habe. Einreichungen etwas peer-reviewen zu lassen, kostet die Forschungseinrichtung. Etwas veröffentlichen lassen kostet dann nochmal. Es gibt Embargos, das heißt, oftmals darf für eine bestimmte Zeit, schreibt der Verleger vor, für eine bestimmte Zeit darf ein Paper nicht veröffentlicht werden, auf anderem Weg auch keine Preprints und sonstiges. Und das ist wohl der größte Kritikpunkt, ist die das Abtreten von Urheberrechten. Oftmals sind Verleger auch, dass man die Urheberrechte an der eigenen an den eigenen Papers abtritt. Was heißt, man kann es nicht mehr auf anderem Wege veröffentlichen. Man hat quasi kein Recht mehr am eigenen Werk. Achso, und höchst profitabel. Ja, wie ich eben schon angemerkt habe, Fachzeitschriften haben eine riesige Gewinnmarge. Also es gibt nicht wirklich einen plausiblen Grund, warum man hohe Kosten dafür zahlen müsste, etwas überhaupt in einer Fachzeitschrift veröffentlichen zu lassen. Weil das meiste Geld nehmen die sowieso durch die Käufe und Abonnements von den Zeitschriften an ein. Und ja, dagegen ist der Teil, dieser Einreichungsprozess halt ausmacht, eher zu vernachlässigen. Okay, bisher Fragen zum Veröffentlichungsprozess? Okay. Theoretisch kann der. Achso, ja, Entschuldigung. Ob Verlege selbst entscheiden können, wie lange Embargos sein sollen, war die Frage für die Aufnahme. Ja, theoretisch schon. Sie können halt sogar verlangen, dass man die Urheberrechte abtritt. Das wäre quasi nur ein endliches Embargo. Also Ja, meistens aber so bis zu 5 Jahre, die so ein Embargo hält. Was die Forschung natürlich sehr verlangsamt, wenn man 5 Jahre keinen freien Zugriff auf Forschungsergebnisse hat. Natürlich kann man sich in dieser Zeit kaufen, aber dafür muss halt auch das Geld da sein und man kann nicht einfach jede wissenschaftliche Publikation einfach kaufen, dann ist so viel Geld hat niemand. ja, hier war noch eine Frage.
Eher eine Anmerkung als eine Frage. Zum einen, das mit dem Urheberrecht abtreten ist eine Sache, die nicht geht. Man kann Verwertungsrechte abtreten, nicht Urheberrecht. Das Urheberrecht ist personengebunden und darf nicht abgetreten, also ist nicht abtretbar in Deutschland. Genau. Ist aber nur eine Feinheit. Das andere, was ich sagen wollte, ist, es gibt eine, also wenn man sich diesen wissenschaftlichen Publikationsprozess und wie das mit den Verlegern und was die so an Geld kriegen und wer da Geld reinsteckt und dass sie von allen Seiten Geld kriegen, aber nichts dafür tun, wenn man sich das historisch anguckt, gibt es schon eine Berechtigung dafür, dass das, also das ist irgendwann mal entstanden daraus, dass eben Wissenschaftler nicht in der Lage waren, druckreife Artikel zu erzeugen und die Verleger tatsächlich einen gewissen Dienst geleistet haben. Sie haben diese Publikationen in eine vernünftig lesbare Form gebracht, haben das irgendwie publiziert und verteilt, als es noch Druckzeitschriften gab. Das ist mittlerweile natürlich alles kein Problem mehr. Hatten natürlich dann auch Kosten dadurch, dass sie es irgendwie drucken mussten und so weiter. Von daher ist irgendwie dieses ganze Publikationssystem jetzt nicht irgendwie völlig absurd. Es gibt eine historische Begründung dafür. Mittlerweile ist es aber halt eben so, dass sie eigentlich nur noch, also von den allermeisten Wissenschaftlern mittlerweile quasi druckfähige Vorlagen kriegen. Das Einzige, was sie noch tun, ist, diesen Peer-Review-Prozess zu organisieren, weil den Peer-Review selber machen dann auch wieder Wissenschaftler, die öffentlich bezahlt werden und nicht von den Verlagen bezahlt werden. Also es kostet die auch kein Geld und am Ende kriegen sie Subskriptionsgebühren, für die sie auch noch seltsamerweise, absurderweise jedes Jahr 5%, 10% mehr Geld fordern und kriegen. Also, aber ich wollte nur sagen, das ist nicht so, dass das schon immer völlig bekloppt war, sondern es ist erst mit dem elektronischen Verbreiten eigentlich so absurd geworden.
Vor allem durch das Internet halt, wo dann noch vielleicht wäre es noch nachvollziehbar, wenn so über CDs verteilt werden müsste, aber durch das Internet wurde dann ein Großteil der Aufgaben eines, hört man mich? Ja, okay. Der Großteil der Aufgaben eines Verlages halt obsolet. Und natürlich es wird immer die Qualität der Einreichungen steigert sich, vor allem dadurch auch, dass man immer mehr Kurse an Universitäten und so hat. Wissenschaftliches Schreiben wird an Universitäten aktiv gelehrt. Ja. Sonst noch Anmerkungen? Oder? Ja. Okay. Dann als nächstes gehen wir auf darauf ein, was Plan S überhaupt ist. Und damit fangen wir mit den Hintergründen. Oh, alles auf einmal. Gründen an. Plan S ist eine Open Access Initiative. Sie wird unterstützt durch die Europäische Kommission und den Europäischen Forschungsrat. Vor allem als Person ist Robert Jan Smits eine treibende Kraft daran gewesen, Plan S voranzutreiben. Einerseits hat er für die EU Dinge dazu ausgearbeitet und ja. Ich sollte einfach weitermachen, sonst verhaspel ich mich nur. Habe ich sonst noch was? Die Gruppe hinter Plan S nennt sich Coalition S. Das ist eine Gruppe, die hat momentan 24 Mitglieder. Wenn man die European Research Research mit einbezieht. Diese sind Forschungsunterstützer, das heißt, sie sind quasi die Geldgeber, die wir eben genannt haben, für die Forschung. Zudem gibt es 27 größere Unterstützer. Und das Ganze wird durch Science Europe koordiniert. Okay, was ist jetzt der Inhalt von Plan S überhaupt? Plan S sagt aus, dass man dass die Mitglieder die Finanzierung unzugänglicher Inhalte, also die Finanzierung von nicht Open Access Inhalten bis Beginn 2021 beendigt. wohlgemerkt, in Klammern steht dahinter noch das Datum, das Jahr 2024. Bis Ende 2024 sollen auch noch Übergangslösungen unterstützt werden. Plan S hat als Kern 10 Prinzipien und auf die gehe ich jetzt mal Schritt für Schritt ein. Im Kern fokussiert sich aber Plan S auf die Geldgeber und wie die Einfluss nehmen können, um Open Access halt voranzutreiben. Okay, das erste Prinzip ist, dass Autoren ihre, um es jetzt zu korrigieren, Urheberrechte oder Verwertungsrechte auch behalten. Entschuldigung deswegen, im Englischen ist es halt auch beides Copyright. Autoren die Geldgeber sollen nur noch Forschung unterstützen, bei denen halt die Autoren ihre Verwertungsrechte behalten und die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Vorzugsweise soll das eine Creative Commons Lizenz sein. Genauer gesagt, die Creative Commons Attribution License, CC BY, auch wenn andere Lizenzen zugänglich sind. Die Definition von offenen Lizenzen oder Open Access Lizenzen, kann man auch sagen, soll sich nach der Berliner Erklärung, auf Englisch Berlin Declaration of Open Access to the Knowledge of Sciences and Humanities oder so ähnlich. Deswegen steht hier Deklaration. Ist aber auch egal. Okay, was ist Creative Commons überhaupt? Creative Commons ist in erster Linie eine Organisation, weil Creative Commons bezeichnet halt, ist halt der Name der Organisation, die eben diese freien Lizenzen zur Verfügung stellt, die geschrieben hat und das Creative Commons hat halt Lizenzen für freie Inhalte verfasst und diese der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, sodass Schöpfer eines Werkes die Möglichkeit haben, die Verbreitung ihrer Werke zu vereinfachen, weil sonst müsste jeder Autor sich selbst erstmal eine Lizenz schreiben und nicht jeder Autor hat, nicht jeder Schöpfer hat halt auch das juristische Wissen, um so eine Lizenz auch zu schreiben. Da rechts ist das Creative Commons Logo zu sehen. Sieht man das? könnt ihr das erkennen? Okay. Creative Commons hat einen ganzen ganz langen Satz von Lizenzen. Okay, eigentlich so lang ist es nicht, aber wenn man es zum ersten Mal sieht, könnte all das einen vielleicht erschlagen. Creative Commons hat halt so ein paar Module, könnte man sagen, ein paar Einschränkungen, die halt gegeben sein müssen für die Werke. Das ist einerseits BY, das ist die Attribution, also die Urhebernennung, oder ja, dann ich gehe am besten mit der Maus mal, wenn die Maus denn will. Scheinbar nicht. Sieht man? Ah, da. Ah, okay. Ja. Okay, fangen wir oben an. An oberster Stelle kommt Creative Commons Zero. Das ist die Creative Commons Public Domain Dedication. Das heißt, man tritt als Urheber alle Rechte an seinem Werk ab und also an die Öffentlichkeit ab. Man erhebt also keine Besitzansprüche mehr an dem Werk. Da man nicht einfach Dinge selbst nicht einfach selbst sagen kann, dass etwas Public Domain, also öffentliches Eigentum ist oder gemeinfrei, muss man die gibt's halt diese Lizenz, weil um das trotzdem halt diese Rechte für die Öffentlichkeiten zu gewährleisten. Also man tritt quasi alle Ansprüche an dem, was man geschaffen hat, ab. Dann gibt's die Attribution License, das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, dass der Urheber genannt werden muss. Dann Share Alike heißt, dass abgeleitete Werke unter derselben Lizenz veröffentlicht werden sollen. Also wenn man etwas irgendwie verändert oder so, heißt das, die Veränderungen müssen dann auch letzten Endes unter der CC BY Share-Like-Lizenz öffentlich verfügbar gemacht werden. Dann gibt es die Non-Commercial-Einschränkung, die halt quasi sagt, dass man das Werk nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden darf. Das Ganze gibt es dann auch wieder mit dem Share-Like, also dem unter derselben Lizenz, Bearbeitung unter derselben Lizenz veröffentlicht müssen. Also. Und dann gibt es die Non-Derivs, was quasi sagt, man darf keine abgeleiteten Werke zu diesem Werk schaffen, man darf keine Veränderungen des Werkes vornehmen. Wenn ihr das jetzt seht, dann das ist keine Open Access Lizenz mehr. Weil eine der Freiheiten, die eine Open Access Lizenz halt garantieren musste, ist, dass dass man Veränderungen, Bearbeitungen erstellen kann. Also ja. Und das Ganze nochmal mit Non-Commercial. Plan S sagt quasi, die drei oberen also die Creative Commons Zero License, die quasi Public Domain nur hat, die Creative Commons Attribution License, die quasi nur die Nennung des Autors, des Urhebers verlangt, und die Creative Commons Attribution Share Alike License, die quasi sagt, dass Veränderungen unter derselben Lizenz wieder veröffentlicht werden müssen. Das sind die drei Dinge, die unter Plan S zulässig sind als Open Access Lizenz. Theoretisch sind andere Lizenzen, die halt diese Rechte, dasselbe Maß an Freiheit gewährleisten wie diese Lizenzen, auch denkbar. Aber der Einfachheit halber, damit man nicht etliche Lizenzen erstmal nachlesen muss und verstehen muss, soll man einfach Creative Commons Lizenzen verwenden. Ja. Okay. Fragen dazu? Okay. Dann mache ich mal weiter. Dann machen wir mit Prinzip 2 weiter. Geldgeber entwickeln Kriterien zur Qualitätssicherung. Das heißt, die Forschungsunterstützer sollte da vielleicht formeller stehen, sagen, welche Kriterien muss eine hochqualitative Open Access Zeitschrift oder Fachzeitschrift oder eine Open Access Plattform oder ein Open Access Archiv erfüllen, um ja, und damit, ja, das kann, können so Sachen sein wie, ja, es müssen bestimmte Metadaten bereitgestellt werden. Das, okay, das kann nicht nur so sein, das ist so. Einer der Punkte, die halt verlangt werden, sind, ist der Zugang zu Metadaten in einer Form, wie sie von der modernen Technik quasi vorgesehen ist. Da gibt es so Open Archive, einen Open Archive Standard zum Beispiel, der halt definiert, wie diese Metadaten zugänglich sein müssen. Außerdem muss sowas gewährleistet sein wie einfache Zugänglichkeit natürlich. Wenn man nicht einfach drankommt, dann nützt einem auch nicht wirklich, dass der Zugang frei ist, wenn man erstmal jedes Mal eine halbe Weltreise machen muss, um an der Publikation anzukommen, die man tatsächlich sucht. Zudem, was so Archive angeht, Archive müssen zum Beispiel eine hohe Verfügbarkeit haben. Das heißt, sie dürfen nicht einfach mal zwischendurch eine Woche weg sein oder so. Ja, die sollen und die Werke, die da in Archiven veröffentlicht werden, sollen zum Beispiel auch persistent sein, damit nicht so ein Archiv erfüllt halt wenig Sinn, wenn da ständig Papers draus verschwinden. ja. Okay, so viel zu Prinzip 2. Prinzip 3 ist, dass Geldgeber auch da, wo nicht schon Plattformen und Zeitschriften, hochqualitative Plattformen und Zeitschriften bestehen, sollen die Geldgeber auch unterstützen, dass welche entstehen, indem sie zum Beispiel Anreize schaffen, dass sie entstehen, und Infrastruktur finanzieren und so weiter. Halt quasi, wenn es keinen Ort gibt, wo man unter Open Access veröffentlichen kann, nützt halt nichts. Okay, Prinzip 4 sagt, Geldgeber und Forschungseinrichtungen tragen Open-Access-Veröffentlichungsgebühren. Das heißt, die die Kosten für eine Open Access Veröffentlichung dürfen nicht an die Forscher abgewälzt werden, was je nach Forschungseinrichtung schon mal vorkommt. Des Weiteren sagt halt auch, dass jeder Forscher unter einer die Möglichkeit haben soll, unter einer Open Access Lizenz unter Open Access so veröffentlichen zu können, wenn sie das denn möchten. Das soll halt von den Geldgebern wieder gewährleistet werden. Prinzip 5 besagt, dass eine Diversität von Geschäftsmodellen unterstützt werden soll. Da gibt es so mehrere Routen zum Beispiel, dass bei Veröffentlichungen in Zeitschriften gewährleistet werden soll, dass es auch in Open, selbst wenn diese Zeitschriften an sich nicht Open Access gewährleisten, dass da ganz klar eine Veröffentlichung, eine direkte Veröffentlichung in Open Access Archive gewährleistet sein soll. Das heißt, Plan S sagt nirgendwo direkt, dass alle Forschung nur noch in Open Access Journalen oder Open Access Plattformen veröffentlicht werden darf, sondern sie sagt, sie muss auch Open Access verfügbar sein. Das heißt, man kann halt trotzdem noch in Fachzeitschriften veröffentlichen, die theoretisch nicht Open Access oder Hybridzeitschriften sind, solange man auch gleichzeitig in Open Access Archiven und oder auf Open Access Plattformen noch veröffentlichen. Wohl angemerkt gleichzeitig. Das heißt, nicht erst wie bei diesen Embargos zum Beispiel, dass es erst 5 Jahre nach Veröffentlichung dazu kommt, dass das Ganze unter Open Access veröffentlicht wird, sondern tatsächlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in einer unfreien Fachzeitschrift, dass dann gleichzeitig dazu halt auch eine Veröffentlichung unter Open Access stattfinden kann. Ja. Zudem sagt hier, die Open Access Veröffentlichung soll trotzdem unter einem angemessenen Preis stattfinden. Für die Dienstleistung, die halt der Verleger erbringt. Oder, dazu soll die Preisstruktur transparent gemacht werden. Das heißt, man will die Preise für bestimmte Dienste, wie zum Beispiel das Organisieren des Peer Reviews oder das Lektorat, die sollen ganz klar bepreist sein, transparent bepreist sein, so dass jeder nachvollziehen kann, was kostet, wie sich der Preis für die Veröffentlichung letzten Endes zusammensetzt. Und außerdem soll der Redaktionsprozess transparenter gemacht werden, dass man halt weiß, was macht überhaupt der Verleger alles? Wofür zahlt man das? Was für Qualitätssicherung macht der Verleger zum Beispiel? Dazu soll bis 1.1.2020 eine Liste von der Coalition S rausgegeben werden, die quasi sagt, hochqualitative Open Access Fachzeitschriften oder Plattformen müssen halt angeben, was kostet. Also heißt zum Beispiel, dass die Coalition S sagt, okay, jeder jeder Verleger muss dann halt auch öffentlich machen, wie viel ein Peer Review kostet, wie viel das Lektorat kostet und so weiter. Okay, wie ich eben schon angemerkt habe, Transparenz wird ermutigt, aber soll halt nicht nur die Verleger betreffen, sondern auch, dass eben die Forschungseinrichtungen transparenter machen, wie viel sie wofür investieren woran sie denn überhaupt forschen. Nicht nur Forschungseinrichtungen, aber auch Bibliotheken und Regierungen sollen eben diese Transparenz gewährleisten. Dazu ist es vielleicht in manchen Forschungseinrichtungen zum Beispiel im Prozess gar nicht vorgesehen, dass eine gewisse Transparenz gewährleistet ist. Deswegen sollen Coalition S-Mitglieder auch die Anpassung von Strategien und Verfahren zur Gewährleistung von Transparenz ermutigen. Ja, könnt ihr noch folgen oder? Ich weiß, ist gerade vielleicht etwas trocken, aber ich glaube, das ist zum Teil ein bisschen dem etwas fachlichen Thema geschuldet. Prinzip 7. Die vorherigen Prinzipien sollen für alle wissenschaftlichen Publikationen gelten. Das heißt, wenn Daten zugänglich gemacht werden wenn es auch Bücher sind und nicht nur, es soll halt nicht nur auf Fachzeitschriften beschränkt sein, sondern auch Bücher und sonstige Veröffentlichungswege sollen berücksichtigt werden. Dabei haben Bücher einen viel längeren Entstehungsprozess und das soll auch berücksichtigt werden, dass halt andere Publikationsformen halt nicht so klar unter diese Zeitgrenze fallen, dass dieser Termin, der 1.1.2021, dass der etwas flexibler ist für die. Wie flexibel genau wird noch ausgearbeitet und das müssen die Geldgeber ausarbeiten, ja. Zudem unter dem Aspekt auch relevant ist sind die Übergangslösungen, die ich schon mal angesprochen habe. Übergangslösungen sollen halt unterstützt werden und aber ich weiß gerade gar nicht. Oh, ich gehe im nächsten Punkt darauf ein, weil das steht auch in Prinzip 8. Höchstens terminierte und zeitlich beschränkte Übergangslösungen. Das heißt, Übergangslösungen, die halt, wie gesagt, bis höchstens Ende 2024 unterstützt werden sollen, sollen auch tatsächlich Übergangslösungen sein. Das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, wo dann tatsächlich ab dem tatsächlich dann alle Publikationen unter Open Access veröffentlicht werden müssen. Das ist, dass man halt nicht sagen kann, ja, wir erhöhen langsam aber sicher unseren Anteil an Open Access Publikationen zum Beispiel, so dass wir irgendwann bei vollen Open Access ankommen, So, und dann letzten Endes heißt es, wir haben nie gesagt, bis wann wir denn vollen Open Access haben wollen. Ja, und dann ist irgendwann 2050 und es ist immer noch nicht da. Ja. Geldgeber, die Forschungsunterstützer, die Mitglieder von der Coalition S sollen auch keine Hybrid-Veröffentlichungsmodelle unterstützen. Was sind Hybrid-Veröffentlichungsmodelle? Das sind Open Access Fachzeitschriften, die zum Beispiel einen Teil ihrer Artikel unter Open Access Lizenzen veröffentlichen, den anderen Teil aber unter unfreien Lizenzen. Das soll nicht unterstützt werden und weil halt das Ziel sein soll, dass alle Forschung unter Open Access Lizenzen veröffentlicht werden soll. Hybrid-Veröffentlichungsmodelle sollen aber nach Absprache mit den Forschungseinrichtungen dann halt trotzdem können halt als Teil einer Übergangslösung halt trotzdem unterstützt werden, bis halt spätestens Ende 2024. Prinzip 9 ist, dass die Geldgeber dann halt nicht einfach sagen, wir unterstützen das, wir geben euch das Geld für Open Access veröffentlichen, sondern sie müssen auch überprüfen, ob das dann tatsächlich auch stattfindet. Das heißt, dass die Publikation tatsächlich konform mit den Richtlinien sind, vorher genannten Prinzipien. Sollte das nicht der Fall sein, sollen halt Sanktionen verhängt werden. Diese Sanktionen kann das Streichen von Forschungsgeldern heißen, kann aber auch den Ausschluss von zukünftigen Funding Calls oder zum Beispiel die Nichtanrechnung von, also für Funding Calls werden halt man kriegt halt mehr Funding, wenn man mehr veröffentlicht, kann man so sagen, ist etwas unpräzise. Entschuldigung, da bin ich kurz gegen das Mikrofon gestoßen. Ja, ich glaube, das war es soweit. Prinzip 10 und das letzte Prinzip ist, dass es wohl das herausstechendste Prinzip für die Veröffentlichung für Plan S, weil es sagt, dass tatsächlich für Forschung, die finanziert wird, nicht die Veröffentlichung, der Veröffentlichungsweg in Betracht gezogen wird. Also es ist egal, auf welchem Wege es veröffentlicht wird, solange es Open Access ist, sollen halt Geldgeber trotzdem die Forschung finanzieren. Was jetzt nicht heißt, sie sollen alles finanzieren, sondern sie sollen es davon abhängig machen, von dem Wert der Forschung an sich, also welche Relevanz hat die Forschung. Und die Art, wie letzten Endes veröffentlicht wird, soll keinen Einfluss darauf nehmen, wie viel Geld erhält, was wie unterstützt wird. Solange es natürlich, das muss man dazu sagen, unter Open Access Lizenzen veröffentlicht wird. Ja. Noch Fragen dazu? Ja.
Wie ist das denn, dieser ganze Plan S? Weil das hört sich für mich so an, als wenn wir dann ab dem Jahre 2024 alle öffentlichen finanzierten Forschungsergebnisse nachlesen können online, ne?
Nicht unbedingt. Man wird nicht alle öffentlich finanzierten Forschungsergebnisse nachlesen können, sondern nur es ist ja eine Initiative der Geldgeber. Es sind keine Gesetze, es sind keine EU-Richtlinien. Das Ganze nimmt halt nur Einfluss auf Forschung, die halt tatsächlich von Coalition S-Mitgliedern finanziert wird, was jetzt Forschungsunterstützer sind. Es schließt halt immer noch die EU-Kommission mit ein, das European Research Committee und auch zum Beispiel die Deutsche Forschungsgesellschaft als Unterstützer. Das heißt leider noch nicht, dass alle Forschung öffentlich zugänglich sein wird. Aber es wird auf jeden Fall einen großen Teil dazu beitragen, dass wesentlich mehr Forschung unter Open Access Lizenzen veröffentlicht wird.
Ist das denn realistisch so? Weil wenn ich mir vorstelle, dass das dann wiederum Förderprojekte oder Forschungsprojekte sind, wo aber auch Firmen und Institute involviert sind, die definitiv keinen Mehrwert an der Veröffentlichung sehen. Also ich stelle mir das so utopisch vor, weil selbst wenn vom BMBF irgendwas gefördert wird, sind das ja in der Regel trotzdem irgendwelche Projekte, wo auch Firmen, Institute beteiligt sind, die definitiv keine Veröffentlichung von irgendwelchen Ergebnissen überhaupt wollen.
Das ist es halt. Das Ganze bezieht sich halt nur auf eben diese Coalition S-Mitglieder und die wollen halt tatsächlich, dass Forschung, die sie unterstützen, veröffentlicht wird, öffentlich zugänglich gemacht wird. Auf private Forschung oder Forschung, die durch Firmen irgendwie finanziert wird, nimmt es natürlich recht wenig Einfluss. Frage da hinten. Einfach das Mikrofon.
Ist das denn die Coalition S im Moment eine rein europäische Sache oder sind da auch amerikanische oder asiatische oder wer auch immer Geldgeber?
Momentan ist es eine rein europäische Initiative, aber es wird auch ermutigt, dass sich Institute und Forschungsunterstützer aus anderen Ländern, aus anderen Kontinenten auch dort anschließen.
Gegen die Verlage, das heißt, die haben eigentlich alle Verlage gegen sich, ne? Die Open Access Jungs, oder?
Nicht alle Verlage. Es gibt halt auch schon bereits Open Access Verlage, die Verlage wurden bisher auch schon gedrängt, Open Access Veröffentlichungen halt voranzutreiben. Ein großes Projekt dabei war zum Beispiel, ist immer noch Projekt Deal, was jetzt primär ein deutsches Projekt ist, aber dort haben sich zum Beispiel Bibliotheken mit Verlagen auseinandergesetzt und quasi Verhandlungen mit den Verlegern geführt, um Open Access Publikationen zu ermöglichen, unter guten Konditionen auch. Das Ganze das Ganze Entschuldigung. Das Ganze hat einen schon großen Einfluss darauf genommen, dass dadurch schon große Schritte gemacht werden, um Open Access Publikationen immer mehr zu ermöglichen. Weil man die Bibliotheken zum Beispiel sagen können, wenn ihr keine Open Access Publikationen unterstützt, dann kaufen wir eure Publikationen halt nicht mehr, kaufen wir eure Zeitschrift halt nicht mehr, kündigen wir unsere Abonnements oder so, wo dann ein großer Teil des Gewinns des Unternehmens halt wegfällt. Es gibt aber immer noch Verlege, die sich halt aktiv weigern, in die Richtung voranzuschreiten. Elsevier zum Beispiel ist da einer der größten Verleger, der sich immer noch aktiv weigert, Open Access voranzutreiben, und das steht deshalb auch oft in Kritik. Es gab gerüchteweise, stand in Aussicht, dass sich Elsevier zum Beispiel vielleicht noch in der nächsten Zeit mit Projektil Verhandlungen eingeht. Aber das ist halt, Plan S ist halt nochmal ein Druck aus der anderen Richtung. Die Geldgeber können halt einfach, haben halt nochmal mehr Einfluss, weil sie quasi den Geldhahn aus beiden Richtungen zudrehen können. Nicht nur die Kosten die Einnahmen durch Abonnements und Käufe wegfallen könnten, sondern auch durch die Veröffentlichungsgebühren und Peer-Review-Gebühren und so weiter. Noch Fragen und Anmerkungen? Dann denke ich, das war's soweit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dieser Talk hier wird unter der Public Domain Lizenz veröffentlicht, die ich eben schon mal angemerkt habe, die CC0. Und sollte dann frei für jeden verfügbar sein. Ich denke, dann war's das soweit, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.